Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Gast im Podcast von Care Österreich bei Care in Action. Es ist der Herr Botschafter Dr. Friedrich Stift, seines Zeichens jetzt Geschäftsführer der ADA. Herzlich willkommen bei Care Österreich, Herr Dr. Stift.
Vielen Dank für die liebe Einladung.
Ich freue mich wirklich, dass Sie sich Zeit nehmen. Und wie üblich beim Care in Action Podcast werde ich unseren Gast ganz kurz vorstellen. Der Herr Botschafter Dr. Friedrich Stift ist Diplomat und war nach Saudi-Arabien und dem Iran zuletzt Österreichs Botschafter in China. Seit Juni 2021 ist er der Geschäftsführer der Austrian Development Agency, das ist die ADA, die Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, die mit ihren rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im In- und Ausland für die Umsetzung von aktuell 560 bilateralen Programmen und Projekten mit einem finanziellen Gesamtvolumen von über 550 Millionen Euro verantwortlich zeichnet. Nochmal herzlich willkommen. Care Österreich ist eine der Organisationen, mit denen die ADA seit vielen Jahren lange und wir auch sehr gut mit ihnen zusammenarbeitet. Und im folgenden Gespräch werden wir auch darüber ein kleines bisschen sprechen. Jetzt haben Sie einen sehr interessanten Lebenslauf und eine ganz große Verantwortung übernommen im Sommer des Vorjahres. Das war kein einfaches Jahr für keinen von uns, aber ich kann mir vorstellen, dass eine neue große Aufgabe anzugehen in einem doch der wichtigsten Krisenjahre, die wir in unserer Lebensspanne bis jetzt direkt am eigenen Leib erlebt haben, eine noch größere Herausforderung war. Wie ist es Ihnen denn gegangen oder wie geht es Ihnen jetzt damit?
Also mir geht es eigentlich ganz gut, aber da haben Sie ganz recht, die letzten eineinhalb Jahre waren herausfordernde Jahre, egal wo jemand steht. Es war in China herausfordernd, ist herausfordernd bei der ADA, aber ich glaube, wir haben trotz der schwierigen Umstände und Bedingungen, haben wir unsere Projekte, soweit es geht, gut umsetzen können. Die Arbeit ist nicht geruht. Wir haben einige Projekte aufgeschoben in der Umsetzung, aber eigentlich sehr wenige. Etwas Geld umgeschichtet für die humanitäre Hilfe. Aber es ist uns gelungen, im Großen und Ganzen unser Programm durchzuführen.
Das gilt auch für Care. Wir haben auch ganz schön umgeschichtet. Wir haben vor allem Privatspenden umgeschichtet, weil natürlich der Bedarf an Covid-Programmen, der ist explodiert in den letzten eineinhalb Jahren. Sie haben selber angesprochen, die humanitäre Hilfe, die hat sich ja eigentlich dramatisch gesteigert. Also der Bedarf, auch Österreich hat da etwas getan, aber der Bedarf an humanitärer Hilfe, macht Ihnen das Sorgen, wenn Sie sich das aktuell so anschauen?
Grundsätzlich ja, weil es ist einerseits eine Pandemie, das erste Mal, dass wir mit einer weltweiten Pandemie in den letzten 100 Jahren konfrontiert sind, abgesehen von der spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg. Aber auch der Klimawandel macht uns zu schaffen mit zunehmenden Dürreperioden, wo eben Ernten ausfallen. Dann gab es auch vor zwei Jahren und auch letztes Jahr noch Heuschreckenschwärme in Afrika, aber auch in Zentralasien, die ganze Landstriche abgefressen haben. Gleichzeitig haben wir Taifune, Überschwemmungen, also das geht alles Hand in Hand. Das sorgt für große Landflucht. Leute finden ihr Auskommen nicht mehr in der Landwirtschaft, sind sie, wo sie Selbstversorger sind, sondern gehen in die Städte. Und das sehen wir dann auch natürlich in Europa mit einer zunehmenden Migration.
Und die Sorge, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Sie kennen das ganz sicher, aber ich bin ja jetzt seit 30 Jahren in dem Bereich tätig und ich habe mir in den letzten beiden Jahren wirklich verstärkt Sorgen darum gemacht, ist das genug, was wir tun? Ist es genug, was wir tun können? Ich wurde das auch sehr oft gefragt, hat das überhaupt einen Sinn? Weil es ist alles schon so überdramatisch. Kann man da eigentlich noch etwas machen? Was wäre denn da Ihre Antwort drauf?
Natürlich ist das, was wir tun, ist in Wahrheit ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich meine, wir setzen, also Österreich setzen wir doch beachtliche Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit um. Wir etwa haben im Jahr 125 Millionen Euro. Das ist nicht nichts. Das ist durchaus ein beachtlicher Betrag. Aber natürlich, wenn man sieht, welche große Krisen es gibt in Afrika, Lateinamerika, in einigen asiatischen Ländern, dann ist das nicht genug. Aber wir haben Gott sei Dank, weil Sie es vorhin auch angesprochen haben, die humanitäre Hilfe ist gestiegen. Wir haben mehr Mittel zur Verfügung aus dem Auslandskatastrophenfonds. Also mit der neuen Regierung, Türkis und Grün, wurden ja die Mittel des Auslandskatastrophenfonds beträchtlich gehoben. Von 12 bzw. 15 Millionen auf heuer 55 Millionen und nächstes Jahr 60 Millionen. Also insofern haben wir einfach für unmittelbare Krisen mehr Geld zur Verfügung, können so punktuell, aber gezielt helfen.
Das ist dann quasi auch die Antwort des offiziellen Österreichs auf den gestiegenen Bedarf an humanitärer Hilfe. Um da vielleicht auch eine Zahl zu sagen, es ist jetzt jedes Jahr die Zahl der humanitär Bedürftigen steigt. Also wir sind jetzt bei 275 Millionen Menschen, die heuer humanitäre Hilfe, das heißt unmittelbar etwas brauchen, um das Überleben zu sichern. Das heißt nicht komfortabel irgendwo Unterstützung zu bekommen, sondern das heißt wirklich das nackte Überleben zu sichern. Und ich bin wirklich sehr froh darüber, dass auch das offizielle Österreich sich dann durchgerungen hat und gesagt hat, wir machen mehr. Genug wird es nie sein.
Genug wird es nie sein. Aber es ist wichtig, dass man ein Zeichen setzt und dass wir eben da tun, vor allem durch unsere Projekte, dass wir Solidarität üben mit jenen Menschen, die es weniger gut haben, die und vor allem die von Katastrophen heimgesucht werden. Es kann uns auch so gehen. Wir waren auch froh nach dem Zweiten Weltkrieg, wie wir Marshallplan Hilfe bekommen haben oder Lebensmittellieferungen aus der Schweiz und aus Schweden und anderen Ländern. Also man lässt sich in der wirklichen Krise nicht alleine.
Und der Bedarf an den Care-Paketen, den Sie
genauso
immer noch
gibt. Die Care-Pakete waren sehr, sehr wichtig nach dem Zweiten Weltkrieg.
Und auch nicht nur altruistisch.
Nein. Und sind ja immer noch, also genau. Die Quäker spielen ja immer noch eine Rolle und viele Menschen verbinden die Care-Pakete, die damals sehr, sehr wichtig waren, weil die Leute auch Hunger gelitten haben damals.
Genau. Meine Großeltern haben mir das erzählt, lang bevor ich bei Care angefangen habe. Das heißt, die ADA und auch die österreichische Bundesregierung setzen sich dafür ein, dass Österreich weltweit gemeinsam auch mit österreichischen Organisationen, aber auch auf der multilateralen Seite Hilfe leistet, humanitäre Hilfe leistet, aber auch sogenannte Entwicklungsprojekte umsetzt. Und die ADA hat ja da diesbezüglich einige Schwerpunktländer auch, weil sie haben gesagt, okay, es ist nie genug, aber man versucht natürlich, das Engagement ein bisschen zu konzentrieren. Können Sie uns ein bisschen was über die Schwerpunktländer erzählen?
Sehr gerne. Also wir haben uns, die österreichische Regierung hat beschlossen, dass man sich auf einige Länder konzentrieren soll, wo man konkrete Entwicklungshilfe gibt und auch Projekte umsetzt. Und wir haben 11 Schwerpunktländer. Wir haben 4 in Afrika, Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und Uganda. Dann haben wir in Bhutan ein Kooperationsbüro, das 2023 geschlossen wird, weil Bhutan den Status eines Middle-Income-Country erreicht haben wird. Dort haben wir sehr gute Projekte umgesetzt. Wir arbeiten dort seit den 60er Jahren. Ein Schwerpunktland ist es seit 1989 und ich glaube, wir können dort wirklich einiges herzeigen. Ersten Wasserkraftwerke hat Österreich gebaut, im Bildungsbereich, duale Ausbildung, aber auch jetzt im Justizbereich haben wir eine sehr gute Kooperation auch zwischen den beiden rechtswissenschaftlichen Fakultäten. Und jetzt arbeiten auch die Innenministerien in Bhutan sehr gut zusammen, etwa bei DNA-Analyse, Fingerprints etc.
Also wirklich ein Wissenstransfer.
Wirklich ein Wissenstransfer, der da stattfindet und sehr, glaube ich, auch von Bhutan sehr geschätzt wird. Dann haben wir Palästina als Schwerpunktland, wo wir sehr viele, wo wir Wasserprojekte gemacht haben, auch in Gaza, aber auch Good Governance, Regierungsführung und auch Beratung geübt haben und auch haben auch immer wieder Hilfe gegeben für die palästinensischen Flüchtlinge, die zum Teil in Lagern sind auch. Und dann haben wir in Europa, haben wir Georgien, Armenien, Moldawien und am Westbalkan Kosovo und Albanien als Schwerpunktländer.
Und die berühmte, viel zitierte Hilfe vor Ort kann man halt besonders im Nahen Osten gut sehen, weil die meisten Flüchtlinge ja nicht gleich in einen anderen Kontinent gehen, sondern in ihrer Region verbleiben. Im Durchschnitt sagt die UN, dass es 6 bis 7 Jahre ist, bevor man sich entschließt, wirklich international zu migrieren, weil man einfach keine Möglichkeit mehr sieht, nach Hause zu gehen. Aber ich glaube, das ist an der Stelle ganz wichtig zu sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon sehr viele Flüchtlingslager besucht und auch viele Menschen auf der Flucht kennengelernt und da hat kein einziger und keine einzige zu mir gesagt, ich mache das freiwillig oder ich will das tun, sondern es ist wirklich aus die Ultima Ratio aus einer totalen Verzweiflung, dass man wohin geht und neu anfängt.
Na, viele Flüchtlingslager gibt es ja seit 1948, Jordanien, später dann Libanon und jetzt bedingt durch Syrien-Flüchtlinge, insbesondere im Libanon und Jordanien. Und dort haben wir auch im letzten Jahr humanitäre Hilfe gegeben für die Flüchtlinge dort, beziehungsweise über die UN-Organisation UNRWA. Mhm. Da gibt es aber seit 30, 40 Jahren, gibt Österreich Geld an UNRWA, um die Menschen in diesen Lagern zu versorgen.
Das ist eine absolut lebenswichtige Hilfe und ich glaube, die Vereinigten Staaten haben ja ihr Engagement kurzfristig zurückgefahren und das war ein wirkliches Drama, gerade für Spitäler, für Schulen im Gazastreifen. Also da sind unvorstellbare Schicksale damit verbunden. Und ich glaube, das darf ich an der Stelle auch verraten. Wir sind ja beide doch schon ein bisschen auf der Welt. Und wenn man sich vorstellt, dass man in Jordanien in so ein Flüchtlingslager geht und da gibt es dann Menschen in unserem Alter, die einen Gaststatus haben, weil in Jordanien zum Beispiel ist man kein Flüchtling, die sind dann 50, 60 Jahre zu Gast in einem Land, das nicht das ihre ist. Das sollte man sich alles vergegenwärtigen, wenn man in ein doch manchmal recht aufgehetztes Thema geht und so leichtfertig sagt, naja, das muss man alles verhindern. Also das sind wirklich Dramen, die sich abspielen und ich bin sehr stolz, dass Österreich da seine Mittel erhöht hat. Und wenn sich jetzt noch der Narrativ ein bisschen abschleift, dann stehen wir auch wieder dafür, wofür wir eigentlich in der EU bekannt sind, nämlich wirklich als Hüter der Menschenrechte und für mitmenschlichen Umgang. Also das ist mir an der Stelle auch sehr wichtig. Das heißt, die Schwerpunktländer haben eine besondere Beziehung zu Österreich. Würden Sie das so sagen?
Ja, haben eine besondere Beziehung. Vor allem, wenn man ein Büro dort hat, baut man Kontakte auf. Also die verschiedenen COBI-Leiter haben sehr gute Beziehungen zur Regierung. Es heißt ja heute Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, die Projekte, die wir dort machen, werden abgesprochen mit den Gastregierungen. Wir machen das, was die Regierungen auch möchten, dass wir machen. Mhm. Und wir hören genau zu, was man machen möchte, evaluieren das auch mit den Gastländern. Bedauerlicherweise haben insbesondere in Afrika sind wir mit Krisen konfrontiert, eigentlich in allen Schwerpunktländern, vielleicht am wenigsten noch in Uganda, aber es war gestern, gibt es Gerüchte von einem Putsch in Burkina Faso. Wir wissen noch nicht genau, was vorgefallen ist. Es sind jedenfalls Schüsse gefallen wieder in Kasernen. Auch unser COBI-Leiter hat diese gehört. Und gewisse Beunruhigung natürlich auch im Norden von Burkina Faso hat es Terroranschläge gegeben von IS-alliierten Terroristen. In Äthiopien, das schon ein Schwerpunktland für Österreich ist, haben wir einen Bürgerkrieg, insbesondere um die Provinz Tigre, wo es einen Aufstand gab. Die Situation hat sich etwas entspannt im Dezember. Es war der Vormarsch der Tigre-Truppen auf die Hauptstadt Addis Abeba. Das dürfte, wie es ausschaut, gestoppt sein. Hat natürlich auch unsere Projekte beeinträchtigt und auch die Projekte, die CARE dort umsetzt. Sie machen ja sehr viel seit vielen Jahren in Äthiopien und auch sehr, sehr wichtige und gute Projekte. Wie gesagt, da musste man natürlich auch umplanen. Aber das ist natürlich sehr bedauerlich. Und wenn man auch weiß, dass Nahrungsmittellieferungen ausbleiben und nicht bei denen ankommen, die es sehr dringend brauchen. Aber auch Mosambik ist heimgesucht im Norden von Terroranschlägen. Dann gab es einen Taifun, wo viele Menschen die Lebensgrundlage verloren haben. Also durchaus sehr, sehr schwierige Bedingungen. Und es gab auch Terroranschläge in der Hauptstadt von Uganda, in Kampala, vor 2-3 Monaten, ganz in der Nähe unseres Koordinationsbüros. Also das ist durchaus eine besorgniserregende Situation. Und wir hoffen, dass die Lage dort nicht außer Kontrolle gerät, sodass wir weiter unsere Projekte wie vorgesehen umsetzen können.
Das hoffen wir auch und daran arbeiten wir auch im Rahmen unserer Möglichkeiten. Was wir doch zunehmend sehen, und Sie haben das jetzt wirklich eindrücklich geschildert, ist, dass wir nicht mehr, und das war früher auch nicht immer so ganz klar trennbar, aber dass man mit einer Katastrophe konfrontiert ist und dann macht man eine große Katastrophenintervention und dann geht man unter Umständen sogar wieder. Heute hat man Flüchtlingsströme, man hat die Auswirkungen des Klimawandels, die man einschätzen kann, wie man möchte, aber dass sie da sind, sehen wir auch in Europa, weil das ist auch nicht regulär und normal, was wir in Deutschland voriges Jahr gesehen haben. Man hat kriegerische Auseinandersetzungen, man hat Hungersnöte, man kämpft mit einer weltweiten Lebensmittelpreissteigerung, die ja sogar bei uns jetzt noch nicht existenziell bedrohlich für weite Teile der Bevölkerung, aber für die nicht so gut situiert sind, sicher auch schon sehr spürbar sind. Auch bei uns reden wir über das Heizen, ich weiß nicht was, was wir früher über die Ukraine gesprochen haben. Und wir sehen in dieser Überlagerung der komplexen Verhältnisse, das wird doch immer herausfordernder, nicht nur für uns als Organisation, sondern auch für Sie als großer Regierungsgeldgeber. Wie sehen Sie eine Lösung in den sogenannten Nexus-Projekten? Weil da gibt es ja Dual und Triple und jetzt werden wir dann bald den Vierfach-Nexus haben, weil eben alles zusammenkommt. Ist das Adäquate, dem zu begegnen oder wie schätzen Sie das ein?
Wir glauben, dass es auch internationale Berater sagen, dass wenn man einen Nexus sieht, sich nicht nur auf einen Issue fokussiert, sondern halt sieht, dass Entwicklung, Frieden, Hunger, Armut, Wasser, dass das eigentlich alles zusammenspielt. Und es ist de facto ja auch so. Man kann nicht ein einziges Problem, also bei einem großen Problem ein einziges Kriterium herausnehmen, sondern das spielt alles zusammen. Wenn es wo Hunger gibt, dann flüchten die Leute, dann gehen sie weg aus der Region, wo sie waren. Dann Klima beeinflusst wahrscheinlich Hunger durch Dürre oder Überschwemmungen. Landflucht in der Stadt, zum Teil wird Lumpenproletariat, es gibt nicht genügend Arbeitsplätze, oft kommen dann Regierungen unter Druck, weil die Unzufriedenheit wächst mit der Regierung und so spielt eins ins andere über und deswegen sind das sehr, sehr komplexe Themenstellungen.
Und was man unter Entwicklung versteht in unserem Bereich, ist auf alle Fälle etwas Ganzheitliches, wie Sie sagen, das total miteinander zusammenhängt und man kann sich nicht nur einem partikulären Problem widmen und dann glauben, man hat nachhaltig etwas gelöst. Wie weit ist eigentlich der Einfluss von einem Land wie Österreich und der Ader, wenn es jetzt zum Beispiel, wir haben kurz über Äthiopien gesprochen, das ist ja für mich persönlich ist das eine der größten, es macht mich traurig, wenn ich sehe, es hat doch vieles sich gut entwickelt und jetzt geht alles wieder von vorne los ein bisschen. Und vor allem, wie die Leute, die Zivilbevölkerung wirklich wieder drunter leidet, so wie wir das vor 20 Jahren auch schon gesehen haben. Was nicht heißt, dass es sinnlos war, dort zu helfen. Ganz im Gegenteil, die Zivilbevölkerung braucht unsere Hilfe jetzt noch viel dringender als je zuvor, zumal ein besserer Entwicklungsstand ja allgemein in Äthiopien schon erreicht war. Wie einflussreich ist Europa? Ich möchte gar nicht auf Österreich runterbrechen, aber was kann die EU da wirklich machen, außer nette Worte finden?
Ja, also die EU versucht natürlich auf den Präsidenten einzuwirken, aber auch auf die Rebellen in Tigray, dass ein Dialog beginnt. Es haben sich ja zum Teil beide Seiten geweigert, einen Dialog zu führen. Und es macht natürlich, wie Sie gesagt haben, sehr traurig. Der Präsident hat den Nobelpreis bekommen. Es war wirklich eine sehr große Hoffnung und vor allem auch Freude, dass er den Konflikt mit Eritrea gelöst hat, dass die Grenzen geöffnet wurden, dass Flüge wieder stattfinden konnten. Also alle waren erleichtert und es hat alles sehr, sehr gut ausgeschaut. Und wie Sie gesagt haben, Äthiopien war auf sehr guten Wege. Und niemand hätte vor 2 Jahren geglaubt, dass da ein Bürgerkrieg losbricht. Ich glaube, dass es gibt jetzt Anzeichen, dass ein Dialog aufgenommen wird. Das sind Anzeichen, also wir hoffen alle. Die Europäische Union versucht über die Vermittlung beide Seiten zu drängen zu einem Dialog, insbesondere auch die Regierung, dass die Grenzen geöffnet werden, dass wieder Lebensmittel und humanitäre Hilfe nach Tigray gelangen kann. Die UN macht Druck, der UN-Generalsekretär hat ja auch offiziell appelliert an den Präsidenten und die Regierung in Äthiopien, aber auch die Amerika ist sehr aktiv und versucht zu vermitteln. Also wir hoffen alle, dass der Dialog aufgenommen wird und dass der Konflikt gelöst werden kann. Ich glaube, gerade für einen Nobelpreisträger gibt es auch eine besondere Verpflichtung, sich in diesem Sinne einzusetzen.
Sollte es geben. Inwieweit würden Sie sagen, weil es trifft natürlich vieles, was man zwischenstaatlich dann regelt, muss man halt aufpassen, dass man die Zivilbevölkerung nicht noch mehr bestraft, als sie ohnehin schon ist in diesen großen Konflikten. Ich meine, es geht nicht nur um Äthiopien, Sie haben einige andere afrikanische Länder genannt. Schauen wir in den Nahen Osten. In Syrien haben wir immer wieder die Situation, dass man humanitäre Korridore braucht, dass es schwieriger wird, humanitär zu arbeiten. Wie ist Ihr Blick darauf, dass es, also wie ich begonnen habe, war man als humanitärer Helfer auch in Konfliktzonen wirklich relativ geschützt. Also da wurde man nicht, da war man nicht das erste Ziel für Entführungen, wie in der Sahelzone zum Beispiel. Es war immer gefährlich, aber es war doch ein gewisser Schutz. Ich würde nicht sagen, dass es heute gar keiner mehr ist, aber es sind noch nie so viele humanitäre Helfer wie in den letzten Jahren ums Leben gekommen und auch Gegenstand gewesen von wirklich Entführungen als Druckmittel, um Dinge zu erpressen und zu ermöglichen. Was ändert sich da eigentlich? Warum ist das heute weniger wert und wieso halten sich alle Staaten weltweit weniger an Spielregeln offiziell?
Na, ich glaube, die Entwicklung ist durchaus besorgniserregend. Wie Sie gesagt haben, früher hat man respektiert, wenn jemand humanitäre Hilfe leistet. Wir sehen das insbesondere im Nahen Osten, aber auch in Afrika, dass Terrorgruppen, die sich dem IS verpflichtet fühlen, sich über internationale Regeln humanitärer Schutz überhaupt nicht scheren. Also das ist sehr, sehr besorgniserregend, wenn man sieht auch, wie ganze Schulklassen zu Geiseln genommen werden, verschleppt werden. Also dass jemand so unmenschlich sein kann. Also das kann man nicht verstehen. Ich glaube, kein Glauben oder keine Religion würde so etwas rechtfertigen. Da sieht man auch, wie Leute sich nur berufen auf Religionen, aber allen Prinzipien, wie Sie sagen, das sind Verbrecher, allen Prinzipien, allen ethischen Prinzipien zuwiderhandeln. Also das ist durchaus besorgniserregend und das sehen wir leider verstärkt, wo auch etwa das NGOs ausgewiesen werden, aber nicht nur NGOs, sondern auch UN-Organisationen, die sich einsetzen, wenn Vertreter sich äußern und die Sache beim Namen nennen, dass sie oft ausgewiesen werden aus einem Land. Also das sind schon besorgniserregende Entwicklungen.
Ich meine, es beunruhigt mich ehrlich gesagt sehr, nicht nur ein bisschen, dass wir das ja auch zum Teil an unseren EU-Außengrenzen sehen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn es da eine schwierige Situation gibt. Selbst innerhalb der Europäischen Union, wo das ja vor 2015 wahrscheinlich eine schnelle Sache gewesen wäre, dass man humanitäre Hilfe leistet, dass das da schon in Frage stellt. Deshalb habe ich vorhin gesagt, dass sich global etwas breit macht, was ich nicht so richtig fassen kann und wo ich mir denke, auch in meiner Funktion bei CARE, was können wir da tun, wir und alle Stakeholder und alle Partner, um dem gegenzusteuern. Weil es ist eben nicht normal, wenn ein paar tausend Leute an der polnischen EU-Außengrenze sitzen und die Kinder kriegen eine Bronchitis und sterben, weil sie nicht einmal ein Antibiotikum oder einen Arzt kriegen. Ähnlich schöne Szenen spielen sich ja in Bosnien ab, wo CARE unmittelbar für die Flüchtlinge an der Grenze auch ein Covid-Programm, CARE Österreich aus Privatspenden, finanziert. Und es ist gar nicht so ein großes Thema bei uns, außer dass viele, nicht alle bitte, aber viele wahnsinnige Angst haben, dass noch jemand zu uns kommt und man das eher verdrängen will. Das ist ja rein vom menschenrechtlichen Standpunkt jetzt auch nicht gerade gut gelöst für uns Europäer, oder?
Na, was Sie vorhin angeschnitten haben, also ist natürlich auch sehr verwerflich, wenn aus politischen Gründen man Leute anlockt mit falschen Versprechen,
wie etwa
in einem europäischen Land passiert ist und dann eigentlich und dann quasi die zu Geiseln nimmt.
Ja, natürlich.
Also das ist auch undenkbar, dass man mit solchen Methoden arbeitet auch. Also das ist auch sehr verwerflich.
Eine Verrohung
auch der Politik. Gegriffen,
ja. Was können wir, tun wir da genug, um dem entgegenzutreten?
Also ich glaube, NGOs sind sehr aktiv auch, aber natürlich sind alle aufgerufen, einerseits, dass wir nicht quasi in eine Falle tappen und auch Menschlichkeit nicht verlieren. Es ist also eine schwierige Situation für alle, aber auch für die Politik ist es schwierig.
Und ja, und gerade auch jetzt, wo es für uns alle auch in der Pandemie so schwierig ist, könnte es ja auch den Effekt haben, und den hat es ja auch auf viele Menschen, dass man sich es besser vorstellen kann, wie es ist, wenn es anderen halt auch schlecht geht. Lassen Sie uns kurz noch zu einem Thema gehen, das also mich schon seit den Studienzeiten wurde das diskutiert, Sie kennen das. Inwiefern ist denn die Entwicklungszusammenarbeit, ist das überhaupt ein Instrument der Außenpolitik? Wird das so gesehen oder wie wird das jetzt ganz aktuell betrachtet? Oder ist es eben rein der humanitäre Aspekt und hat gar nicht viel mit den außenpolitischen Agenten zu tun?
Also in den meisten Ländern der Welt ist die Entwicklungshilfe geben, Entwicklungszusammenarbeit praktizieren, ist die EZA beim Außenministerium angesiedelt. Also es ist ein Teil, also auch wir in Österreich sehen, so ist ein Teil der Außenpolitik. Es gibt einige Länder, wo es nicht so ist, die eigene Ministerien haben, aber es war auch bei denen meistens vorher ein Teil der Außenpolitik. Manche haben es dann wieder zurückgeholt ins Außenministerium, auch bestimmte, also auch Agenturen wie wir gab es in anderen Ländern, die sind zum Teil wieder zurückgewandert in einigen Ländern, also das kann jedes Land handhaben, wie es will, aber wir in Österreich sind ja schon als Teil auch der österreichischen Außenpolitik.
Auch der Agenda der Außenpolitik.
Ist auch eine Agenda der Außenpolitik, konkret natürlich in Österreich, wir sind eine Bundesagentur, unterstehend dem Außenministerium, ich bin vom Außenministerium bestellt und auch das Budget der ADA kommt vom Außenministerium.
Mhm. Und wenn dann Organisationen wie CARE sich um ein Projekt bewerben und das gewinnen, dann wird das ergänzt, und ich erkläre, das werden das auch nicht alle wissen, um Privatspendengelder. Das heißt, jede Initiative oder fast jede Initiative, die wir setzen, ist wirklich eine sehr österreichische, denn einerseits kommt es von den institutionellen Geldgebern, wie das eben Sie und das Außenamt sind oder auch der Auslandskatastrophenfonds, und andererseits von den unheimlich wichtigen Privatspenderinnen und Privatspendern, die Organisationen wie CARE unterstützen. Für uns ist ja die Europäische Union unheimlich wichtig, nicht nur als Geldgeber, sondern einfach um große Projekte umzusetzen. Und sehr oft machen wir das ja auch im Triumvirat mit der ADA, wo es dann eine Kofinanzierung noch gibt, wo wir wirklich große Hebel haben, vor allem im Wirtschaftsbereich, wenn wir jetzt an den Kaukasus denken oder in Bangladesch zum Beispiel. Das sind alles Projekte, die gewisse entwicklungspolitische Schwerpunkte natürlich, wir unseren Fokus auf Mädchen und Frauen haben, ja, aber die alle dazu da sind, dass also wirtschaftliche Projekte forciert werden, dass Einkommen geschaffen wird, Ausbildung geschaffen wird und dass wirklich die Länder unmittelbar etwas davon haben und die Zivilbevölkerungen vor allem. Sie haben vorher sehr schön gesagt, wir hören zu und wir machen gemeinsam etwas. Das ist ja heute nicht mehr so, wie man sich das vielleicht vorstellt als Außenstehender, dass man auch als Hilfsorganisation irgendwo hingehen kann und einfach machen.
Kolonialismus ist vorbei. Also wir sind Partner, das ist ein partnerschaftlicher Ansatz.
Genau, es ist ein sehr partnerschaftlicher Ansatz. Die viel zitierte Augenhöhe müssen wir von unserer Seite her richtig herstellen und darauf achten, denn sonst können wir eigentlich nur mehr schwer Leute für die Zusammenarbeit gewinnen. Ist meine Einschätzung richtig? Würden Sie das auch sagen?
Ja, also ich möchte auch danken allen NGOs, österreichischen NGOs, mit denen wir bestens zusammenarbeiten, allen voran CARE. Wir haben eine ausgezeichnete Zusammenarbeit in vielen Ländern, und ohne die Zusammenarbeit mit Ihnen und vielen anderen österreichischen NGOs könnte unsere Entwicklungszusammenarbeit nicht so gut vor Ort umgesetzt werden. Sie haben viele Mitarbeiter im Ausland auch. Sie haben auch lokale Mitarbeiter vor Ort, die Situation sehr gut kennen und sehr viel Erfahrung in diesem Bereich, und also wir sind über diese Zusammenarbeit sehr, sehr zufrieden. Wir pflegen auch einen regelmäßigen Austausch und wie gesagt, möchte allen, auch Ihnen und Ihren Mitarbeitern danken für diese gute Zusammenarbeit.
Ja, den Dank gebe ich gern zurück, und wir haben in der Zwischenzeit, das hat sich auch in den letzten 10 Jahren sehr stark geändert, praktisch nur mehr lokale Mitarbeiter, und wenn es die sogenannten Expats, nennt man das, Expatriates, ja, gibt, ich sage das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dann sind die aus der Region. Also dann ist zum Beispiel im Chat jemand aus Mali oder aus Nigeria, aber das ist kaum mehr, dass ein Europäer oder ein Nordamerikaner in einem CARE-Projekt lange arbeitet.
Und Sie haben ja vorhin auch die Europäische Union erwähnt. Also Österreich bekommt auch Geld von der Europäischen Kommission zur Umsetzung von Entwicklungsprojekten, wo wir auch dann wieder zusammenarbeiten mit österreichischen NGOs. Es ist so, dass wir nicht nur von der Europäischen Kommission Geld bekommen für die konkrete Umsetzung von Projekten, sondern auch von anderen EU-Ländern. Also wir haben auch Kooperationen mit anderen EU-Ländern. Da schaut man sich an, wo jemand präsent ist, wo jemand besonders gut ist, und dann bittet man und sagt, könnt ihr nicht auch Geld von uns umsetzen, und wir würden gerne dieses Projekt unterstützen, und das nimmt zu. Also wir haben jetzt Partner, also Zusammenarbeit mit Tschechien, mit der Slowakei bahnt sich was an, wir haben auch Geld bekommen, immer wieder bekommen wir auch Geld von Liechtenstein, aber auch von Schweden haben wir Geld bekommen, Dänemark, also wir haben da eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit anderen EU-Ländern, wo wir Geld bekommen oder auch deren Projekte wir unterstützen, und natürlich zahlt Österreich auch in die Fördertöpfe der Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union ein.
Das Zauberwort der Zukunft oder der Gegenwart ist ja Zusammenarbeit. Also das kann ich nur für CARE auch wiederholen. Auch wir arbeiten mit anderen großen internationalen NGOs gut zusammen, aber auch die einzelnen CARE-Organisationen in Europa stimmen sich regelmäßig ab. Und ich bin nicht ganz unstolz, und ich glaube, das darf ich auch sein, dass CARE Österreich ist in Österreich der weitaus größte Partner der Europäischen Union. Ich erinnere mich da gern an ein Gespräch im Vorjahr mit unserem geschätzten Außenminister, der sehr erstaunt war, das zu hören. Also wir sind wirklich mit Abstand der größte Partner der EU als CARE Österreich, und insofern geht es schon auch ein bisschen darum, natürlich den österreichischen Standpunkt und die österreichische Fahne, wenn man so will, ein kleines bisschen auch hochzuhalten im globalen Kontext, oder? Absolut. Ein kleines bisschen geht es um das auch in unserer Arbeit, oder?
Absolut. Natürlich tue ich Gutes und rede darüber. Also das ist auch wichtig, wenn man was Gutes tut, dann soll man es auch zeigen und da tun. Und ich glaube, das ist auch im Sinne derer, die in der Länder auch die Hilfe bekommen.
Mhm. Die sind ja auch stolz drauf, von wem sie unterstützt werden und zeigen das auch durchaus gerne. Jetzt kommen wir noch zu der Gruppe, über die wir am wenigsten gesprochen haben. Das sind die Österreicherinnen und Österreicher. Glauben Sie, dass Ihrer Einschätzung nach, Sie sind ja noch nicht so lange im Amt, aber ist das ein Thema, das ziemlich in der Mitte bei uns ist in der Gesellschaft oder eher so unter ferner Liefen?
Na, ich glaube, da könnte schon noch mehr getan werden und wir müssen auch mehr tun. Wir haben ja im Dezember eine SDG-Initiative gestartet, wo wir die nachhaltigen Entwicklungsziele besser den Leuten erklären wollen. Wir wollen da ansetzen bei den Schülern und Schülerinnen, bei der Jugend. Also da haben Sie ganz recht, da muss mehr passieren. Ich glaube, dass viele Leute auch nicht wissen, wo sollen sie es auch wissen, was die österreichische Entwicklungszusammenarbeit ist, was sie macht, was sie leistet, was die österreichischen NGOs leisten in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, da müssen wir uns noch enger koordinieren, um das bei den Leuten und auch bei der Jugend vor allem anzubringen, wo die auch sehen, was man mit unseren Projekten Gutes bewirken kann. Ich glaube, junge Leute sind sehr offen für gelebte Solidarität. Ich glaube, da gibt es großes Verständnis und wenn wir das noch besser vermitteln können, wäre das sehr, sehr wichtig und es ist mir ein großes Anliegen im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir da noch mehr nach draußen gehen und noch mehr tun, um die Menschen zu informieren, um ihnen zu sagen, also was konkret gemacht wird. Und ich glaube, dann gibt es auch mehr Verständnis und letztlich auch mehr Wille, selbst auch beizutragen.
Aber wir könnten ja auch stolz drauf sein, absolut, was wir tun, auch im Ausland, weil absolut, wir bezeichnen uns so gerne als die Spendenweltmeister, was ja, ich sehe auch eine wirklich große Hilfsbereitschaft auch den Projekten von CARE gegenüber in der österreichischen Zivilbevölkerung, aber da gibt es noch ein gewisses Auseinanderklaffen von wir als Kollektiv sind stolz drauf, nicht nur was wir hier tun, sondern auch was wir global tun. Ja. Und es steht uns auch an, was global zu tun, weil wir sind ja nicht allein auf der Welt, oder?
Nein, und ich glaube, wenn der Österreicher und die Österreicherin sieht, dass es wo Elend gibt und eine Katastrophe, sind die Leute sehr spendierfreudig. Wenn sie Bilder nach Hause geliefert bekommen, das sieht man immer auch bei großen Krisen und Katastrophen, dass die Leute so Solidarität üben und auch zeigen, dass sie willens sind, Geld zu geben für den guten Zweck und für die unmittelbare Hilfe.
Es ist ja eigentlich fast ein natürlicher Reflex, würde ich sagen, wenn man sieht, dass jemand am Verhungern ist oder wirklich alles untergeht, dass man sagt, was kann ich tun und das Helfen hat sich halt auch für professionalisiert in den letzten Jahren, weil ich werde so oft gefragt, naja, ich helfe hier meiner Nachbarin, das ist auch, ja, das ist auch sehr gut. Man soll generell achtsam miteinander umgehen, nur wenn es dann halt darum geht, zu Afghanistan einen Beitrag zu leisten, ist es halt gut, man macht das mit einem professionellen Partner, weil das ist gar nicht so einfach, das alleine zu tun. Jetzt sind Frauen und Mädchen ein Schwerpunkt bei CARE. Ich sage oft, natürlich helfen wir auch Männern und Buben, das ist überhaupt keine Frage. Nur wenn man das nicht als Zielgruppe nimmt, dann werden die halt auch oft übersehen oder nicht ausreichend bedacht. Das ist das Ganze, worum es CARE geht. Ja. Auch für die ADA ist das doch ein großes Thema und sehr wichtig. Warum ist es für Sie so wichtig?
Also für uns, für mich, für die ADA, es ist die Förderung von Frauen, auch die Geschlechtergleichstellung sehr, sehr wichtig. Frauen und Mädchen sind, wie wir sehen, kommen oft unter die Räder. Auch jetzt wieder bei der Pandemie sehen wir, dass die meiste Last auf den Frauen ruht. Einerseits sind die Frauen oft zuständig für die Beschaffung der Nahrung, fürs Kochen, für die Versorgung der Familie. Dann gibt es eine Pandemie, da ist die Frau in erster Linie gefordert bei der Pflege der kranken Kinder, der Eltern. Sind auch, weil sie oft in informellen Berufen sind, sind sie die Ersten, die freigesetzt werden, wenn es zu einer Wirtschaftskrise kommt. Also da müssen wir gegensteuern und gerade eben die Frauen fördern und schützen. Und das wurde halt in der Vergangenheit, wurde das oft außer Acht gelassen. Und deswegen hatte sich die ADA, beziehungsweise auch das Außenministerium, zur Vorgabe gemacht, bei jedem Projekt zu schauen, wie Frauen und Mädchen gefördert werden können.
Genau, und das gilt auch für Nothilfeprojekte. Da gibt es ganz einfache Beispiele. Alles, was man austeilt, müssen die Leute auch wegbewegen können und müssen es tragen können und müssen sicher auch wieder nach Hause kommen, dass es denen zugutekommt. Also das ist kein kein Pochen auf etwas, das manchmal dann auch ein bisschen so belächelt wird, sondern das ist unheimlich wichtig aus wirtschaftlichen, aus menschenrechtlichen Gründen und auch aus entwicklungspolitischen Überlegungen. Und das gilt nicht nur für den Rest der Welt, das gilt durchaus auch noch für Österreich. Wenn man, das kann man ruhig so sagen.
Ja, auch in Europa sind Frauen politisch lange benachteiligt gewesen. Absolut. Und dort sind sie wirtschaftlich benachteiligt, genau. Sozial
oder gehen nicht in die Schule, weil sie ein Mädchen sind. Denken wir an Afghanistan. Ja. Da kannst du zwar noch in die Schule gehen, aber musst ein großer Bruder mitgehen, was ihm sicher nicht schadet. Aber ob es sehr sinnvoll ist, wenn die in einer Klasse sitzen, kann man diskutieren. Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer Unterhaltung. Wir wissen alle nicht in Wirklichkeit, was nächste Woche ist. Pandemiebedingt. Ich meine, in dieser Lage waren wir wirklich noch nie. Ich habe am Donnerstag was geplant, jetzt nichts Privates, sondern mit Care und hoffe, dass ich das umsetzen kann und dass noch alle teilnehmen können. Was vielleicht ein bisschen persönlich auch zum Schluss, was freut Sie trotz all dem und was besorgt Sie, wenn Sie so ins nächste Jahr schauen?
Grundsätzlich bin ich ein relativ gelassener Mensch. Also ich lasse die Dinge auf mich zukommen. Natürlich kann man planen, aber alles kann man nicht planen. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem Beruf zusammen. Ich war im Iran, in Saudi-Arabien, in China und an einer Botschaft, das ist so ein Mikrokosmos von Problemen. Also man weiß nie, wenn man ins Büro geht, welche neue Herausforderung einem blüht. Natürlich gibt es eine Berichtstätigkeit, ein normaler Ablauf, aber es kommen immer neue Dinge dazu. Es sind Leute im Gefängnis, Leute werden wegen Drogenbesitz festgenommen, Leute werden zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt, wegen Hochverrat. Man kann es aber, also es kommt immer, gibt immer wieder Situationen, die man nicht planen kann, und so ist jeder Tag sehr anders vom anderen, und man muss sich eben den konkreten Herausforderungen stellen. Man kann vieles nicht planen, nicht vorhersehen, und ich glaube, wenn man mit einer gewissen Gelassenheit reingeht, kann man, und nicht mit zu großer Angst, dann kann man die Dinge auch ruhiger und überlegter lösen. Und ich glaube, das ist auch bei ADA der Fall. Wir sind gut aufgestellt. Wir haben die Unterstützung, volle Unterstützung des Außenministeriums, und wir arbeiten sehr gut mit NGOs zusammen in Österreich. Ich glaube, wir werden die Krisen auch in Zukunft meistern und haben der Dinge, was auf uns zukommt. Wir hoffen, dass wir die Pandemie bald hinter uns bringen. Der Klimawandel wird uns sicher in den kommenden Jahren noch mehr beschäftigen. Das sind, wie Sie es erwähnt haben, das sieht man nicht nur in Afrika, das sieht man auch bei uns. Ich meine, letzten Herbst ein Waldgebiet gebrannt, das ist sowas eigentlich vor Jahren unvorstellbar, dass im November oder im Dezember ein Waldbrand wütet, wo es normal feucht sein soll. Ja. Oder auch im Weinviertel, wo ich geboren bin. Also es wird immer trockener. Man sieht auch, also wie wie das Grundwasser sinkt, auch Wälder absterben. Also das sind neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, und wir können nur hoffen, dass es uns gelingt, etwas gegenzusteuern.
Das, was Sie beschrieben haben, würde ich jetzt gern mit einem entwicklungspolitischen Begriff der Resilienz zusammenfassen, die wir ja allen anderen immer wunderbar empfehlen in unseren Projekten, wo wir jetzt selber auch gefordert sind, durchaus Resilienz zu üben und nicht nur zu empfehlen, sondern auch für uns. Das heißt, Widerstandskraft, Gelassenheit und halt auf gute Partnerschaften setzen. Herr Dr. Stift, ich danke Ihnen sehr im Namen von Care Österreich, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute, und ich persönlich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die liebe Einladung zum Gespräch, und ich freue mich auch auf eine weitere sehr gute Zusammenarbeit. Dankeschön.